Ja, der nächste Vortrag kommt dann von Constanze Kurz und Ulf Burmeier über das Grundrecht auf digitale Intimsphäre. Wie ihr alle wisst, tritt ja am 1.1. gleich das neue BKA-Gesetz in Kraft und die Online-Durchsuchung. Das Verrückte an der ganzen Sache ist, dass das nicht nur an sich diese absurde technische Umsetzung ist, sondern dass davon auch, dass das auch Konsequenzen auf die Offline-Durchsuchung, auf die Durchsuchung von normalen Festplatten hat. Und mehr erfahren wir dann jetzt. Viel Spaß!
Ja, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, auch als potenzielle Beschlagnahmungsopfer, wird ja jeden Einzelnen hier interessieren. Wir werden also darüber sprechen, was in dem neuen Grundrecht, was Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen heißt, was eigentlich in diesem Urteil drinsteht. Wir werden den Namen dieses Grundrechts sicherlich heute noch mehrfach sagen, denn wir müssen uns den schließlich merken. Beim CCC haben wir ja eine etwas kürzere Form, die hinter mir zu lesen ist, gefunden, die nach meiner Meinung auch ganz gut trifft, was in diesem Grundrecht besprochen wird. Wir haben uns trotzdem eigentlich am 27. Februar ja über die Online-Durchsuchung entschieden wurde, Gedanken darüber gemacht, wie können wir da eigentlich Schlussfolgerungen auf die Festplattenbeschlagnahme machen? Was steht dazu tatsächlich im Urteil? Und muss nicht hier auch die Praxis an die neue, ich sag's jetzt mal Gesetzgebung, obwohl es ein Spruch, also ein Urteil war, angepasst werden? Und gehört da nicht vielleicht ein Umdenken auch dazu? Dazu werden wir ein bisschen was dazu erzählen, wie eigentlich heute die Praxis ist und ein paar Zahlen präsentieren und vor allen Dingen aber eben darüber sprechen, was aus dem Urteil folgt. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch ganz zum Schluss ein paar Hinweise, die wir dem geneigten Opfer von Festplattenbeschlagnahme mitgeben wollen. Ist ja klar. Wir haben jetzt seit Monaten darüber debattiert, ist ja fast ein und ein Dreivierteljahr, dass wir über diese Online-Durchsuchung reden. Das ist übrigens kein gefaked Plakat, sondern tatsächlich von der FDP in Bayern. Wir wissen ja alle, dass nach der Koalition, die in Bayern ja dann beschlossen wurde, die Sache doch ein bisschen anders aussieht und zumindest teilweise die FDP da doch eingeknickt ist in Bezug auf die Durchsicht der Festplatte. Aber ich fand diese Plakat so schön, da sie sich eigentlich nicht unmittelbar auf die heimliche Online-Durchsuchung, sondern eben auch auf eine typische Durchsicht einer Festplatte nach einer Beschlagnahme bezieht. Deshalb fand ich es ganz schön. Also unsere Festplatte ist fest im Blick. Und wie sind da eigentlich momentan die Regelungen? Und zunächst haben wir ein Beispiel. Es ist nämlich nicht so einfach, tatsächlich mal Zahlen zu finden. Diese sogenannte Operation Himmel werden sicherlich einige von euch über die Presse wahrgenommen haben. Hier ging es um sehr viele Fälle von kinderpornografischen Downloads. Und die Aktion lief vom Dezember 2007 bis April diesen Jahres und umfasste ganze 12.000 Verdächtige. Die Zahl ist auch einigermaßen erschreckend. Mir war gar nicht klar, dass ich mit einem Volk von Kinderpornografie-Sammlern zusammenlebe. Also die Zahlen sind doch sicherlich etwas fragwürdig. Dennoch hat man an dieser Operation mal feststellen können, wie stark da eigentlich die Beschlagnahmen waren. Nämlich 250 Computer und Festplatten und 17.000 digitale Datenträger, wobei da auch noch einige kleinere Festplatten dabei sind. Die haben sich nicht so unterschieden zwischen Datenträger und Festplatte. Die relativ, ich nenne es jetzt mal, wenige Anzahl von beschlagnahmten PCs und Festplatten hängt damit zusammen, dass natürlich nicht bei allen 12.000 Verdächtigen durchsucht wurde, natürlich nicht, sondern eben nur bei denen, die als Heavy Downloader aufgefallen waren. Dennoch sieht man an so einem Beispiel eben ganz gut, dass es eine Standardmaßnahme ist, dass eben die Festplatten mitgenommen werden. Und wir haben ein weiteres Beispiel aus demselben Bereich. Also die sogenannte Ansprechstelle Kinderpornografie in Bayern, der Bayerische LKA, wo wir auch mal Zahlen haben. Da haben wir im Jahr 2008 1.000 beschlagnahmte Computer und 44.000 Datenträger. Das ist also einfach, man muss sich halt überlegen, das sind doch nach manchen Zahlen so 150 beschlagnahmte Computer pro Tag. Das sind so Statistiken, die aber nicht so wirklich verifiziert sind. Und das betrifft natürlich hier wieder nur einzelne LKAs denn Zahlen über die verschiedenen Landeskriminalämter und über BKA sind uns nicht bekannt geworden.
Ja, genau. Und wir wollen jetzt zunächst uns mal anschauen, wie kommt denn eigentlich der Staat in die Wohnung? Konstanze hat dazu mal ein Beispiel mitgebracht, das wir natürlich anonymisiert haben. In der Regel liegt dem Ganzen ein richterlicher Beschluss zugrunde. Hier ist es also ein Beispiel vom Amtsgericht Tiergarten, das für ganz Berlin zuständig ist, unter anderem für Ermittlungseingriffe im Strafverfahren. Und ja, hier geht es zum Beispiel um den Vorwurf eines Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz. Es sollen also bestimmte Programme heruntergeladen worden sein, die im Handel, so steht es hier, 39,95 Euro gekostet hätten. Und, so heißt es im Beschluss, die Anordnung sei auch verhältnismäßig. Hier scheinen schon eine ganze Reihe von Stichworten auf, die wir jetzt ein bisschen näher beleuchten wollen. Wie schaut es eigentlich aus? Wann darf man von Gesetzes wegen eine Wohnung betreten? Die Wohnung ist nach dem Grundgesetz ein besonders geschützter Ort. Artikel 13 regelt, dass man grundsätzlich nur mit einer richterlichen Erlaubnis in eine Wohnung kann und auch nicht ohne einen ganz bestimmten Hintergrund. Es muss also der Verdacht einer Straftat bestehen. Dann aber darf sowohl bei dem in Anführungsstrichen Verdächtigen, also bei dem Beschuldigten der Straftat, aber auch bei einem Nichtbeschuldigten durchsucht werden, wenn anzunehmen ist, dass die Durchsuchung zum Auffinden von Beweismitteln führen kann. Das ist also die erste Voraussetzung, der Verdacht einer Straftat, die aber, und das finde ich bemerkenswert, die kann beliebig sein. Ja, also eine vergleichsweise banale Straftat würde schon ausreichen. Es ist also von Gesetzes wegen nicht geregelt, dass eine ganz bestimmte Schwere erreicht sein muss. Diese Schwere allerdings kommt dann quasi in einem zweiten Schritt in die Prüfung hinein, nämlich im Rahmen der Prüfung der sogenannten Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, der Richter muss oder wer auch sonst die Suchung anordnet, muss nicht nur prüfen, ob es einen Straftatverdacht gibt, sondern er muss weiter prüfen, ob das Eindringen in die Wohnung als geschützten Raum auch in einem angemessenen Verhältnis steht zu der Straftat, die begangen worden sein soll. Und dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist vom Bundesverfassungsgericht mal ein bisschen ausformuliert worden. Vielleicht können wir da einmal die nächste Folie einblenden. Ist etwas länger. Kurz ein Zitat aus einer Entscheidung von 2005. Die Durchsuchung muss also nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt werden. Und zwar zum einen muss im Blick auf den bei der Anordnung verfolgten gesetzlichen Zweck die Maßnahme erfolgversprechend sein. Logisch. Ja, wenn man also gar nicht erst damit rechnen kann, dass zum Beispiel Beweismittel gefunden werden, dann darf man auch eine Wohnung nicht durchsuchen. Ja, dann muss diese Maßnahme erforderlich sein. Es darf also keinen anderen Weg geben. Ja, ein klassischer Fall zum Beispiel, wo ich mal als Ermittlungsrichter eine Durchsuchung abgelehnt habe, war, da ging es um den Vorwurf eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Es sollte also jemand Haschpflanzen auf seinem Balkon angebaut haben. Und da sollte also gleich durchsucht werden, ohne erstmal zu versuchen, ob man nicht vielleicht von einem anderen Balkon aus auf diesen Balkon schauen kann. Das ist ja vielleicht eine naheliegende Möglichkeit, wie man ohne Durchsuchung der Wohnung klären kann, ob auf dem Balkon eben eine Cannabisplantage wächst. Das wäre...
Man kann ja auch die Nachbarn fragen, die haben ja oft gute Nasen.
Zum Beispiel. Ja, das ist übrigens aus der Praxis mal ein ganz häufiger Fall. Die Nachbarn riechen, es riecht da so komisch und rufen da mal die Polizei. Gut, also geeignet muss die Maßnahme sein, sie muss erforderlich sein und das ist der entscheidende Punkt, sie muss in einem angemessenen Verhältnis stehen. Und da muss man sich vor Augen führen, das ist ja einfach schon ein besonders schwerer Eingriff in die Privatsphäre ist, wenn damit einmal so ein paar Beamte vor der Tür stehen und die Wohnung durchsuchen. Also ich weiß nicht von Diebstählen, also Einbruchsdiebstählen ist es ja bekannt, dass es eine ausgesprochen traumatisierende Wirkung hat, wenn da so die Wohnung durcheinander gebracht wird. Nun will ich das nicht so ohne weiteres vergleichen. Die Beamten geben sich natürlich viel Mühe, dass die Wohnung möglichst wenig beschädigt wird und möglichst wenig Chaos angerichtet wird. Gleichwohl sind natürlich das ist natürlich ein merkwürdiges Gefühl, dass da fremde Leute durch die Wohnung rennen und suchen, klar. Das heißt also, es ist ein schwerer Eingriff und der muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Schwere der Straftat stehen. Und deswegen haben wir dieses Beispiel auch ausgewählt, 39,95 Euro. Ja, also ich hätte da gewisse Bedenken, wenn da nicht weiteres hinzukommt. Ja, wenn also der Beschuldigte nicht vielleicht schon 20 Mal vorbestraft ist wegen irgendwelcher Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz, hätte ich Bedenken, ob 39,95 Euro ein Schaden sind, damit ein Schuldvorwurf, der tatsächlich am angemessenen Verhältnis steht. Ich kann das im Einzelfall nicht beurteilen, aber es ist zumindest ein Punkt, über den man als Richter genau nachdenken sollte.
Ich müsste es vielleicht nochmal betonen, nur weil er jetzt immer, also weil Ulf jetzt immer davon redet, er hätte nicht. Ulf ist Richter hier in Berlin am Kammergericht. Am Landgericht, Entschuldigung. sodass er da auch durchaus ein bisschen praktische Erfahrung hat. Also nicht, dass sich jemand wundert, warum immer davon spricht, dass er es vielleicht nicht genehmigen würde. Wir haben an dem Beispiel mit dem Amtsgericht gesehen, dass die Schwelle also durchaus gering sein kann. Nur ist es trotzdem so, dass diverse Durchsuchungsbeschlüsse von Amtsrichtern später überprüft wurden. Es gibt auch einige Fälle, die dann höchstrichterlich als nicht verhältnismäßig gekennzeichnet wurden. Und genau an der Definition, die wir eben gezeigt haben, wird dann eben gemessen. Das sind sozusagen diese drei Grundsätze, an denen entlang dann die Entscheidung im Nachhinein beurteilt werden kann. Und es stellt sich halt natürlich auch noch die Frage, wie ist dann der Ablauf? Das heißt, wer macht es? Und natürlich ist in der Regel hier eine eigenverantwortliche Prüfung durch den Richter immer notwendig. Die Ausnahme ist Gefahr im Verzug. Hier kann also dann die Staatsanwaltschaft oder auch die Polizei anordnen, dass die richterliche Verfügung später nachgeholt wird. Und vielleicht willst du gleich mal erzählen, Ulf, wie ist das in der Praxis? Was kriegt man eigentlich auf den Tisch, wenn man so eine Hausdurchsuchung genehmigen soll?
Ja, ich kann das mal so ein bisschen schildern, wie das praktisch abläuft. Im Regelfall wird es angeordnet von einem Richter des Amtsgerichts Tiergarten. Da gibt es eine Reihe von Richtern, die eben für ermittlungsrichterliche Arbeiten extra quasi zuständig sind. Und man bekommt dann, ich habe es mal vertretungsweise gemacht, man bekommt also einen Stapel mit den Akten, in denen die Staatsanwaltschaft gerade zum Beispiel einen Durchsuchungsbeschluss beantragt. Und das heißt, man hat grundsätzlich den gesamten Vorgang, die gesamte Akte auf dem Tisch. Man kann die also komplett durcharbeiten und sich ein eigenständiges Bild machen, ob diese Durchsuchung tatsächlich geeignet, erforderlich und auch im Einzelfall angemessen ist. Allerdings sieht es in der Praxis auch so aus, dass der Beschluss, so wie ihn die Staatsanwaltschaft beantragt hat, schon hinten in der Akte liegt. Ja, den muss man also dann im Grunde nur noch unterschreiben und ist auch schon in 6 Kopien dabei. Das heißt also, man kann sich die Arbeit theoretisch auch sehr, sehr leicht machen. Das ist also eine Frage der ganz persönlichen Verantwortung jedes einzelnen Richters, wie genau er diese Prüfung durchführt. Also in der Wissenschaft, insbesondere in der Strafrechtswissenschaft, wird dieses Verfahren sehr kritisch gesehen. Also zum Beispiel ein Professor aus Erlangen, Professor Dr. Matthias Jahn, hat mal gesagt, damit wird im Grunde der Richter zum Urkundsbeamten der Staatsanwaltschaft gemacht. Ja? Das heißt also, wenn man diese Prüfung nicht so ernst nimmt, dann kann man sich seine Arbeit da auch sehr, sehr leicht machen. Was man natürlich nicht darf, aber ja, ob das im Einzelfall passiert, kann ich selber nicht beurteilen.
Das heißt, dass man mehr Arbeit hat, und zwar deutlich mehr Arbeit, wenn man es tatsächlich eigenverantwortlich prüft, denn man muss begründen, warum man es nicht unterschreibt. Das heißt, gerade für Richter, die sehr viele Beschlüsse zu unterzeichnen haben, ist es oft eine Zeitfrage. Und wir haben eigentlich die Zahlen mal da, wie man mal sehen kann, in welcher Zeit so ein Richter in der Regel zu entscheiden hat. Und man wird überrascht sein, wie knapp diese Zeit ist. Denn im Durchschnitt muss so ein Ermittlungsrichter 25 Hausdurchsuchungen am Tag unterzeichnen. Das heißt, dass man für jede manchmal so einen Stapel Akten und manchmal einen kleinen Stapel Akten hat und im Prinzip faktisch nicht mehr in der Lage ist, die ernsthaft durchzugehen, sondern sich darauf verlassen muss, dass etwa der Staatsanwalt oder eben die Ermittler hier korrekt gearbeitet haben. Wir haben sogar Länder, und da hier ist etwa beispielhaft Bayern, da haben sie statistisch nur 2 Minuten Zeit. Das ist faktisch überhaupt keine Prüfung. Das reicht gerade mal, um den Willi da drunter zu machen. Das ist natürlich eine schwierige Situation.
Frage eventuell?
Ja, hallo. Hallo. Noch ein kleiner Hinweis, wieder haltet die Gänge frei. Vorher können wir nicht anfangen. Die Gänge müssen so frei sein, dass man dort bitte durchkommen kann und ohne Probleme. Wenn ihr dort noch ein bisschen an die Seite rutschen könntet, wäre das ganz geil. Und... Ja, der nächste Vortrag kommt dann von Constanze Kurz und Ulf Burmeier über das Grundrecht auf digitale Intimsphäre. Wie ihr alle wisst, tritt ja am 1.1. gleich das neue BKA-Gesetz in Kraft und die Online-Durchsuchung. Das Verrückte an der ganzen Sache ist, dass das nicht nur an sich diese absurde technische Umsetzung ist, sondern dass das auch Konsequenzen auf die Offline-Durchsuchung, auf die Durchsuchung von normalen Festplatten hat. Und mehr erfahren wir dann jetzt. Viel Spaß!
Ja, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, auch als potenzielle Beschlagnahmungsopfer, wird ja jeden Einzelnen hier interessieren. Wir werden also darüber sprechen, was in dem neuen Grundrecht, was Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen heißt, was eigentlich in diesem Urteil drinsteht. Wir werden den Namen dieses Grundrechts sicherlich heute noch mehrfach sagen, denn wir müssen uns den schließlich merken. Beim CCC haben wir ja eine etwas kürzere Form, die hinter mir zu lesen ist, gefunden, die nach meiner Meinung auch ganz gut trifft, was in diesem Grundrecht besprochen wird. Wir haben uns trotzdem eigentlich am 27. Februar ja über die Online-Durchsuchung entschieden wurde, Gedanken darüber gemacht, wie können wir da eigentlich Schlussfolgerungen auf die Festplattenbeschlagnahme machen? Was steht dazu tatsächlich im Urteil? Und muss nicht hier auch die Praxis an die neue, ich sag's jetzt mal Gesetzgebung, obwohl es ein Spruch, also ein Urteil war, angepasst werden? Und gehört da nicht vielleicht ein Umdenken auch dazu? Dazu werden wir ein bisschen was dazu erzählen, wie eigentlich heute die Praxis ist und ein paar Zahlen präsentieren und vor allen Dingen aber eben darüber sprechen, was aus dem Urteil folgt. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch ganz zum Schluss ein paar Hinweise, die wir dem geneigten Opfer von Festplattenbeschlagnahme mitgeben wollen. Ist ja klar. Wir haben jetzt seit Monaten darüber debattiert, ist ja fast ein und ein Dreivierteljahr, dass wir über diese Online-Durchsuchung reden. Das ist übrigens kein gefaked Plakat, sondern tatsächlich von der FDP in Bayern. Wir wissen ja alle, dass nach der Koalition, die in Bayern ja dann beschlossen wurde, die Sache doch ein bisschen anders aussieht und zumindest teilweise die FDP da doch eingeknickt ist in Bezug auf die Durchsicht der Festplatte. Aber weil ich fand diese Plakat so schön, da sie sich eigentlich nicht unmittelbar auf die heimliche Online-Durchsuchung, sondern eben auch auf eine typische Durchsicht einer Festplatte nach einer Beschlagnahme bezieht. Deshalb fand ich es ganz schön. Also unsere Festplatte ist fest im Blick. Und wie sind da eigentlich momentan die Regelungen? Und zunächst haben wir ein Beispiel. Es ist nämlich nicht so einfach, tatsächlich mal Zahlen zu finden. Diese sogenannte Operation Himmel werden sicherlich einige von euch über die Presse wahrgenommen haben. Hier ging es um sehr viele Fälle von kinderpornografischen Downloads. Und die Aktion lief vom Dezember 2007 bis April diesen Jahres und umfasste ganze 12.000 Verdächtige. Die Zahl ist doch einigermaßen erschreckend. Mir war gar nicht klar, dass ich mit einem Volk von Kinderpornografie-Sammlern zusammenlebe. Also die Zahlen sind doch sicherlich etwas fragwürdig. Dennoch hat man an dieser Operation mal feststellen können, wie stark da eigentlich die Beschlagnahmen waren, nämlich 250 Computer und Festplatten und 17.000 digitale Datenträger, wobei da auch noch einige kleinere Festplatten dabei sind. Die haben so nicht so unterschieden zwischen Datenträger und Festplatte. Die relativ ganz jetzt mal wenige Anzahl von beschlagnahmten PCs und Festplatten hängt damit zusammen, dass natürlich nicht bei allen 12.000 Verdächtigen durchsucht wurde, natürlich nicht, sondern eben nur bei denen, die als Heavy Downloader aufgefallen waren. Dennoch sieht man an so einem Beispiel eben ganz gut, dass das eine Standardmaßnahme ist, dass eben die Festplatten mitgenommen werden. Und wir haben ein weiteres Beispiel aus demselben Bereich. Also die sogenannte Ansprechstelle Kinderpornografie in Bayern, der Bayerische LKA, wo wir auch mal Zahlen haben. Da haben wir im Jahr 2008 1.000 beschlagnahmte Computer und 44.000 Datenträger. Das ist also einfach, man muss sich halt überlegen, das sind doch nach manchen Zahlen so 150 beschlagnahmte Computer pro Tag. Das sind so Statistiken, die aber nicht so wirklich verifiziert sind. Und das betrifft natürlich hier wieder nur einzelne LKAs, denn Zahlen über die verschiedenen Landeskriminalämter und über BKA sind uns nicht bekannt geworden.
Ja, genau. Und wir wollen jetzt zunächst mal anschauen, wie kommt denn eigentlich der Staat in die Wohnung? Konstanze hat dazu mal ein Beispiel mitgebracht, das wir natürlich anonymisiert haben. In der Regel liegt dem Ganzen ein richterlicher Beschluss zugrunde. Hier ist es also ein Beispiel vom Amtsgericht Tiergarten, das für ganz Berlin zuständig ist, unter anderem für Ermittlungseingriffe im Strafverfahren. Und hier geht es zum Beispiel um den Vorwurf eines Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz. Es sollen also bestimmte Programme heruntergeladen worden sein, die im Handel, so steht es hier, 39,95 € gekostet hätten. Und, so heißt es im Beschluss, die Anordnung sei auch verhältnismäßig. Hier scheinen schon eine ganze Reihe von Stichworten auf, die wir jetzt ein bisschen näher beleuchten wollen. Wie schaut es eigentlich aus? Wann darf man von Gesetzes wegen eine Wohnung betreten? Die Wohnung ist nach dem Grundgesetz ein besonders geschützter Ort. Artikel 13 regelt, dass man grundsätzlich nur mit einer richterlichen Erlaubnis in eine Wohnung kann und auch nicht ohne einen ganz bestimmten Hintergrund. Es muss also der Verdacht einer Straftat bestehen. Dann aber darf sowohl bei dem in Anführungsstrichen Verdächtigen, also bei dem Beschuldigten der Straftat, aber auch bei einem Nichtbeschuldigten durchsucht werden, wenn anzunehmen ist, dass die Durchsuchung zum Auffinden von Beweismitteln führen kann. Das ist also die erste Voraussetzung, der Verdacht einer Straftat, die aber, und das finde ich bemerkenswert, die kann beliebig sein. Ja, also eine vergleichsweise banale Straftat würde schon ausreichen. Es ist also von Gesetzes wegen nicht geregelt, dass eine ganz bestimmte Schwere erreicht sein muss. Diese Schwere allerdings kommt dann quasi in einem zweiten Schritt in die Prüfung hinein, nämlich im Rahmen der Prüfung der sogenannten Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, der Richter muss, oder wer auch sonst die Suchung anordnet, muss nicht nur prüfen, ob es einen Straftatverdacht gibt, sondern er muss weiter prüfen, ob das Eindringen in die Wohnung als geschützten Raum auch in einem angemessenen Verhältnis steht zu der Straftat, die begangen worden sein soll. Und dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist vom Bundesverfassungsgericht mal ein bisschen ausformuliert worden. Vielleicht können wir da einmal die nächste Folie einblenden. Ist etwas länger. Kurz ein Zitat aus einer Entscheidung von 2005. Die Durchsuchung muss also nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt werden. Und zwar zum einen muss im Blick auf den bei der Anordnung verfolgten gesetzlichen Zweck die Maßnahme erfolgversprechend sein. Logisch. Ja, wenn man also gar nicht erst damit rechnen kann, dass zum Beispiel Beweismittel gefunden werden, dann darf man auch eine Wohnung nicht durchsuchen. Ja, dann muss diese Maßnahme erforderlich sein. Es darf also keinen anderen Weg geben. Ja, ein klassischer Fall zum Beispiel, wo ich mal als Ermittlungsrichter eine Durchsuchung abgelehnt habe, war, da ging es um den Vorwurf eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Es sollte also jemand Haschpflanzen auf seinem Balkon angebaut haben Und da sollte also gleich durchsucht werden, ohne erstmal zu versuchen, ob man nicht vielleicht von einem anderen Balkon aus auf diesen Balkon schauen kann. Das ist ja vielleicht eine naheliegende Möglichkeit, wie man ohne Durchsuchung der Wohnung klären kann, ob auf dem Balkon eben eine Cannabisplantage wächst. Das wäre...
Man kann ja auch die Nachbarn fragen, die haben ja oft gute Nasen.
Zum Beispiel. Ja, das ist übrigens aus der Praxis mal ein ganz häufiger Fall. Die Nachbarn riechen, es riecht da so komisch und rufen da mal die Polizei. Gut, also geeignet muss die Maßnahme sein, sie muss erforderlich sein und das ist der entscheidende Punkt, sie muss in einem angemessenen Verhältnis stehen. Und da muss man sich vor Augen führen, dass es ja einfach schon ein besonders schwerer Eingriff in die Privatsphäre ist, wenn damit einmal so ein paar Beamte vor der Tür stehen und die Wohnung durchsuchen. Also ich weiß nicht, von Diebstählen, also Einbruchsdiebstählen ist es ja bekannt, dass es eine ausgesprochen traumatisierende Wirkung hat, wenn da so die Wohnung durcheinander gebracht wird. Nun will ich das nicht so ohne weiteres vergleichen. Die Beamten geben sich natürlich viel Mühe, dass die Wohnung möglichst wenig beschädigt wird und möglichst wenig Chaos angerichtet wird. Gleichwohl sind natürlich das ist natürlich ein merkwürdiges Gefühl, dass da fremde Leute durch die Wohnung rennen und suchen, klar. Das heißt also, es ist ein schwerer Eingriff und der muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Schwere der Straftat stehen. Und deswegen haben wir dieses Beispiel auch ausgewählt, 39,95 €. Also ich hätte da gewisse Bedenken, wenn da nicht weiteres hinzukommt. Ja, wenn also der Beschuldigte nicht vielleicht schon 20 Mal vorbestraft ist wegen irgendwelcher Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz, dann hätte ich Bedenken, ob 39,95 € ein Schaden sind, damit ein Schuldvorwurf, der tatsächlich am angemessenen Verhältnis steht. Ich kann das im Einzelfall nicht beurteilen, aber es ist zumindest ein Punkt, über den man als Richter genau nachdenken sollte.
Ich müsste es vielleicht nochmal betonen, nur weil er jetzt immer, also weil Ulf jetzt immer davon redet, er hätte nicht, Ulf ist Richter hier in Berlin am Kammergericht, am Landgericht. So dass er da auch durchaus ein bisschen praktische Erfahrung hat. Also nicht, dass sich jemand wundert, warum immer davon spricht, dass er es vielleicht nicht genehmigen würde. Wir haben an dem Beispiel mit dem Amtsgericht gesehen, dass die Schwelle also durchaus gering sein kann. Nur ist es trotzdem so, dass diverse Durchsuchungsbeschlüsse von Amtsrichtern später überprüft wurden. Es gibt auch einige Fälle, die dann höchstrichterlich als nicht verhältnismäßig gekennzeichnet wurden. Und genau an der Definition, die wir eben gezeigt haben, wird dann eben gemessen. Das sind sozusagen diese drei Grundsätze, an denen entlang dann die Entscheidung im Nachhinein beurteilt werden kann. Und es stellt sich halt natürlich auch noch die Frage, wie ist dann der Ablauf? Das heißt, wer macht es? Und natürlich ist in der Regel hier eine eigenverantwortliche Prüfung durch den Richter immer notwendig. Die Ausnahme ist Gefahr im Verzug. Hier kann also dann die Staatsanwaltschaft oder auch die Polizei anordnen, dass die richterliche Verfügung später nachgeholt wird. Und vielleicht willst du gleich mal erzählen, Ulf, wie ist das in der Praxis? Was kriegt man eigentlich auf den Tisch, wenn man so eine Hausdurchsuchung genehmigen soll?
Ja, ich kann das mal so ein bisschen schildern, wie das praktisch abläuft. Im Regelfall wird es angeordnet von einem Richter des Amtsgerichts Tiergarten. Da gibt es eine Reihe von Richtern, die eben für ermittlungsrichterliche Arbeiten extra quasi zuständig sind. Und man bekommt dann, ich habe es mal vertretungsweise gemacht, man bekommt also einen Stapel mit den Akten, in denen die Staatsanwaltschaft gerade zum Beispiel einen Durchsuchungsbeschluss beantragt. Und das heißt, man hat grundsätzlich den gesamten Vorgang, die gesamte Akte auf dem Tisch. Man kann die also komplett durcharbeiten und sich ein eigenständiges Bild machen, ob diese Durchsuchung tatsächlich geeignet, erforderlich und auch im Einzelfall angemessen ist. Allerdings sieht es in der Praxis auch so aus, dass der Beschluss, so wie ihn die Staatsanwaltschaft beantragt hat, schon hinten in der Akte liegt. Ja, den muss man also dann im Grunde nur noch unterschreiben und ist auch schon in 6 Kopien dabei. Das heißt also, man kann sich die Arbeit theoretisch auch sehr, sehr leicht machen. Das ist also eine Frage der ganz persönlichen Verantwortung jedes einzelnen Richters, wie genau er diese Prüfung durchführt. Also in der Wissenschaft, insbesondere in der Strafrechtswissenschaft, wird dieses Verfahren sehr kritisch gesehen. Also zum Beispiel ein Professor aus Erlangen, Professor Dr. Matthias Jahn, hat mal gesagt, damit wird im Grunde der Richter zum Urkundsbeamten der Staatsanwaltschaft gemacht. Ja? Das heißt also, wenn man diese Prüfung nicht so ernst nimmt, dann kann man sich seine Arbeit da auch sehr, sehr leicht machen. Was man natürlich nicht darf, aber ja, ob das im Einzelfall passiert, kann ich selber nicht beurteilen.
Das heißt, dass man mehr Arbeit hat, und zwar deutlich mehr Arbeit, wenn man es tatsächlich eigenverantwortlich prüft, denn man muss begründen, warum man es nicht unterschreibt. Das heißt, gerade für Richter, die sehr viele Beschlüsse zu unterzeichnen haben, ist es oft eine Zeitfrage. Und wir haben eigentlich die Zahlen mal da, wie man mal sehen kann, in welcher Zeit so ein Richter in der Regel zu entscheiden hat. Und man wird überrascht sein, wie knapp diese Zeit ist. Denn im Durchschnitt muss so ein Ermittlungsrichter 25 Hausdurchsuchungen am Tag unterzeichnen. Das heißt, dass man für jede manchmal so einen Stapel Akten und manchmal einen kleinen Stapel Akten hat und im Prinzip faktisch nicht mehr in der Lage ist, die ernsthaft durchzugehen, sondern sich darauf verlassen muss, dass etwa der Staatsanwalt oder eben die Ermittler hier korrekt gearbeitet haben. Wir haben sogar Länder, und da hier ist etwa beispielhaft Bayern, da haben sie statistisch nur 2 Minuten Zeit. Das ist faktisch überhaupt keine Prüfung. Das reicht gerade mal, um den Willi da drunter zu machen. Das ist natürlich eine schwierige Situation, denn die Amtsrichter, die später in also höchstrichterlichen Entscheidungen bescheinigt bekommen, dass sie die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt haben bei Beschlagnahme und Hausdurchsuchung, die haben oft als Argumentationsmuster die schlichte Begründung, ja Entschuldigung, ich hatte auch nur 3 Minuten. Also das heißt, es ist auch nochmal eine politische Sache zu sagen, wie viel Richter habe ich und wie viel Zeit gebe ich ihnen oder wie viel nehmen sie sich. Sie sind ja eigentlich unabhängig, aber der praktische Arbeitsalltag sieht doch oft anders aus. Vielleicht kannst du ja mal, du hast es ja in Vertretung gesagt, wie viel Zeit hattest du denn etwa?
Also ich hatte jetzt an den Tagen, an denen ich das mal vertretungsweise gemacht habe, ehrlich gesagt Glück. Das heißt, ich konnte es wirklich prüfen und ich fand es gerade eben als junger Richter ja auch ausgesprochen spannend, das einfach wirklich mal zu tun. Und ich habe eben ja schon ein Beispiel genannt, wo ich es da mal nicht getan habe. Wie gesagt, ich kann jetzt keinem Kollegen konkret beschuldigen, dass er das nicht tut. Ich kann nur sagen, dass die praktische Organisation eben einfach so ist, dass man, wie Konstanze schon sagte, am wenigsten Arbeit hat, wenn man am wenigsten prüft. Und man kann sich natürlich einfach die Frage stellen, ob das rechtsstaatlich gut organisiert ist. Das also finde ich keinen Vorwurf gegen den einzelnen Kollegen, sondern eher so eine Frage, ob nicht die Organisationsstrukturen da eben keine besonders kritische Prüfung bedingen. Wie gesagt, also aus der Wissenschaft wird deswegen der Richtervorbehalt auch als überschätzt bezeichnet. Das muss man sehen. Es ist zwar das beste Mittel, das wir haben, weil ein Richter formal völlig unabhängig ist und sich eben ganz eigene Gedanken machen kann und auch keine Konsequenzen hat, wenn man es ablehnt. Also wegen dieser Ablehnung hatte ich nie Probleme, das muss man ganz klar sagen. Ja, man hat also tatsächlich auch die Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist es eben eine Organisationsform, die ich persönlich bedenklich finde, muss ich sagen.
Jetzt sind doch Fakten, die man im Hinterkopf behalten soll in der politischen Diskussion. Denn wir alle wissen, dass in der ganzen Diskussion um die Online-Durchsuchung und überhaupt um das BKA-Gesetz immer wieder gebetsmühlenartig von den Politikern wiederholt wird, da guckt ja ein Richter drauf. Wenn man etwa mit Richtern redet, dann hört man sehr oft aber man kriegt so ein Stirnrunzeln, wenn sie die Praxis tatsächlich kennen. Das heißt, dieses Mittel, dass die Durchsuchung verfassungsgemäß ist, hilft halt nicht immer. Im Regelfall hilft sie wenig. Okay, wir wollen mal, ja.
Also nur noch vielleicht ein kleines Wort zum Stichwort Gefahr im Verzug. Gefahr im Verzug bedeutet, dass ausnahmsweise auch Staatsanwaltschaft und Polizei berechtigt sein können, eine Hausdurchsuchung quasi spontan aus der Situation heraus anzuordnen. Aber Gefahr im Verzug bedeutet, dass man tatsächlich nicht warten kann, weil sonst ein Verlust der Beweise droht. Ja, wenn man also schon irgendwie hört, dass jemand seinen Reißwolf angeschmissen hat und drinnen seine ganzen Unterlagen, die vielleicht seine Steuerhinterziehung belegen würden, langsam aber sicher vernichtet, und dann steht der Beamte vor der Tür und sagt sich, okay, jetzt kann ich hier nicht noch irgendwie stundenlang rumtelefonieren, um einen Beschluss zu erwirken. Das ist eine klassische Situation von Gefahr im Verzug, weil Beweisverlust droht. Und das wird in letzter Zeit auch ausgesprochen konsequent geprüft. Also es war nicht immer so, aber in den letzten Jahren hat das Bundesverfassungsgericht da sehr genau hingesehen und auch der Bundesgerichtshof und verschiedene Durchsuchungsanordnungen von der Polizei als rechtswidrig oder von der Staatsanwaltschaft als rechtswidrig angesehen. Man muss also konkret versuchen, einen Richter anzurufen. Und in Berlin zum Beispiel ist es sehr gut organisiert. Da gibt es also einen richterlichen Notdienst, da kann man also wirklich jederzeit jemanden erreichen. Das heißt, kann es kaum noch Situationen geben, wo tatsächlich mal Gefahr im Verzug angenommen werden kann.
Wenn man natürlich eine Wanze in der Wohnung des zu durchsuchenden hat, ist es ja sehr praktisch, da man ja live und in Farbe mitkriegen kann, wenn er anfängt, seine Akten zu schreddern. Wir wollen jetzt mal darstellen, nachdem wir sozusagen so ein bisschen die juristischen Grundlagen erklärt haben und vielleicht auch ein bisschen Argumentationsmaterial gegeben haben gegen diese ewige, ja, da guckt ja noch ein Richter drauf, wie es eigentlich tatsächlich vor sich geht, wenn das LKA eine Wohnung durchsucht und dabei die Festplatten mitnimmt und die Rechner. Denn dieses ist heute standardmäßig so das Vorgehen. Fast in jeder Wohnung, die durchsucht wird, befinden sich ein oder mehrere Rechner und Datenträger und Festplatten. Und natürlich werden die in der Regel als erstes mitgenommen. Gerade bei Verfahren, die sich irgendwie im IT-Bereich bewegen, haben wir da aber sicherlich auch noch die Special Forces. Hier ein Beispiel vom Vorgehen des LKAs. Wenn man also da nicht nur die, sag ich mal, Streifenbeamten hat, die durchsuchten, sondern Spezialisten, dann ist das Vorgehen heute auch deutlich anders als früher. Da wird nicht der Rechter eingepackt, sondern da wird, wenn er noch im Betrieb ist, zunächst der RAM gesichert. Eine spezielle Durchsicht, die etwa so eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde dauert, vor der eigentlichen Beschlagnahme gemacht. Das heißt, insbesondere werden Ordner und Ordnerstrukturen angesehen. Danach zieht man den Stecker, der Rechner wird nicht runtergefahren, weil die Spezialisten sehr wohl wissen, dass sich beim Runterfahren bestimmte Programme selbst auslösen können, die sie vielleicht nicht wollen, dass die sich auslösen. Danach wird die Platte ausgebaut, das Image gezogen und dann wird es abtransportiert und später gesichtet. Wir kommen noch gleich dazu, wer das sichtet. Und wird die Sichtung dann vollzogen, muss so ein sogenannter EDV-Beweissicherungsbericht erstellt werden. Finde ich auch so ein schönes, altmodisches Wort. Und später die eigentliche Auswertung passiert durch die Fachkommissariate. Aber dieses Vorgehen ist schon ein konkreter Fall, wenn es sich in der Regel um eine Form von Computercrime, nenne ich es jetzt mal, handelt. Das ist nicht immer so. Manchmal nehmen sie auch einfach mit, ohne da groß raufzugucken. Uns sind auch Fälle bekannt, mehrere, wo nach der Durchsicht vor der Beschlagnahme, also sozusagen an Punkt 2, Schluss war und tatsächlich der Rechner dann nicht mitgenommen wurde. Das ist aber eine ganz seltene Ausnahme. Jetzt muss man sich in der Praxis klar machen, wenn man einen großen Fall hat und der landet bei der Staatsanwaltschaft, dass das bedeutet, dass man in der Regel viele tausend Mails hat, die man da etwa mit beschlagnahmt hat, die man etwa über eine Beschlagnahme so einer Festplatte oder eines Rechners erlangt hat. Und wenn ich da mal ein bisschen aus der Praxis erzählen kann, was mir in konkreten Fällen, die ich aber jetzt sicherlich nicht benennen werde, aber die man sich ja vorstellen kann, bekannt ist, ist, dass es teilweise monatelang dauert, ehe natürlich diese E-Mails ausgewertet sind, denn das machen nicht die Staatsanwaltschaften, sondern das wird gemacht. Das heißt etwa, dass so ein Staatsanwalt sich dann eine Liste überlegen muss von, sagen wir mal, 50 Schlagwörtern, nach denen diese E-Mails dann durchsucht wird, denn der Staatsanwalt kann nie und nimmer alle E-Mails lesen. Und so wird er diese Schlagworte abliefern. Und in der Regel ist es so, dass dann zurückkommt, oh, tut uns leid, sind immer noch 2400 E-Mails, die können wir nicht ausdrucken. Können Sie Ihre Schlagworte ein bisschen reduzieren? Dann wird die Liste nochmal zusammengeführt. Und bis man irgendwann eine Schlagwortliste hat, die praktisch so groß ist, dass man sie ausdrucken kann und tatsächlich lesen kann. Das sind so diese ganz typischen praktischen Probleme, denn wir wissen, eine halbe Terabyte-Platte ist kein Ding mehr heutzutage. Und die Menge an Daten ist natürlich enorm und das betrifft jetzt erstmal nur E-Mails. Da hat man noch nicht den Document-Ordner durchwühlt, wo die Geschäftspost oder dergleichen drin ist. Also das ist tatsächlich auch ein praktisches Problem, denn die Staatsanwälte sind in der Regel nicht unbedingt computeraffin und durchsuchen da nicht selber die Daten, sondern sie geben das immer wieder in Auftrag. Und das tun sie nicht nur innerhalb der Staatsanwaltschaften oder Polizeien, sondern zunehmend tun sie es auch außerhalb. Und das wäre sozusagen das sogenannte Outsourcing. Es ist schlicht eine praktische Notwendigkeit und auch so ein bisschen die Macht des Faktischen in gewisser Weise, da sie mit der Menge an Festplatten, die heutzutage beschlagnahmt werden, nicht mehr klarkommen können in den Polizeien selbst. Das heißt, sie müssen sich Dienstleister suchen, die diese Auswertung machen. Leider gibt es in Deutschland noch immer für die Lagerung, aber auch für den Transport dieser Asservate keine einheitlichen Standards. Das ist ein großes Problem. Und da haben wir ein Beispiel mitgebracht, was vielleicht nicht unbedingt naheliegend ist, die sogenannte Chain of Evidence, wie sie in den USA üblich ist.
Ja, das ist ganz interessant. Die Vereinigten Staaten stehen ja so doch im Fokus des Interesses wegen bestimmter rechtsstaatlicher Probleme, Stichwort Guantanamo. Aber in vielerlei Hinsicht haben sie uns im Strafprozessrecht doch einiges voraus. Insbesondere legt man nämlich sehr viel Wert auf die Gewinnung und die sichere Dokumentation von Beweismitteln. Und die Chain of Evidence, also die geschlossene Kette der einzelnen Schritte, die ein Beweismittel durchläuft, von seiner Gewinnung, vielleicht von seiner Beschlagnahme, bis hin zur Verhandlung bei Gericht, die wird in Amerika ausgesprochen genau dokumentiert und das heißt also zum Beispiel gibt es da für jedes Beweismittel so einen kleinen Begleitzettel und dann wird jeweils unterschrieben, wenn es von einer Hand zur nächsten geht, muss man abzeichnen, wer die Sache übernommen hat und so ist also wirklich lückenlos dokumentiert, wer wann auf diese Sache Zugriff hatte. Das läuft in Deutschland einfach sehr unterschiedlich. Es gibt Fälle, wo das sehr genau auch dokumentiert wird und es gibt andere Fälle, wo das ein bisschen unklarer ist. Und gerade in Outsourcing-Fällen hat es da auch schon eine ganze Reihe von Problemen gegeben. Konstanze hat da noch einen Beispielsfall.
Das ist der Klassiker, den werden wahrscheinlich viele kennen, der sogenannte Fall Max Strauß. Hier ging es um eine Festplatte, die abhanden gekommen war. Das war damals der Fall, wo eigentlich gegen den Vater von Max Strauß, also der Sohn von Franz Josef Strauß, ermittelt wurde. Es ging um Schmiergelder an Airbus und es ging später um Steuerhinterziehung. Sie blieb einfach verschwunden. Und an so einem klassischen Fall sieht man halt, dass diese Chain of Evidence sehr wichtig sein kann in solchen Verfahren. Denn es war am Ende niemand gewesen. Sie war einfach weg. Und natürlich waren die Daten auch nicht gesichert. Das kommt halt immer wieder vor. Man muss sich vorstellen, dass diese Dienstleister diese Outsourcing machen, also dann die Auswertung machen und etwa die Schlagwortlisten erhalten würden von der Staatsanwaltschaft. Die kriegen dann halt eine Kiste Festplatten. Das ist halt wenig dokumentiert. Das würde aber eigentlich dazugehören. Und man muss sich manchmal schon fragen, wo kommen eigentlich all die Filme bei, diese Privatporn-Filme bei YouTube, bei YouPorn her? Naja, oder all die Bilder. Man macht sich da so manchmal seine Gedanken, ja, wo diese Daten so abfließen, ob alle die freiwillig, nun ja. Das ist ein größeres Problem, einfach der Beweissicherung. Und schließlich ist es so, dass es nicht wenige Fälle gibt, wo Angeklagte einfach mal abstreiten, immer wieder bis hoch zum BGH, dass Daten, die bei ihnen beschlagnahmt wurden, überhaupt jemals in ihrem Besitz waren und diese Festplatten unmanipuliert waren. Dann ist ja klar, dass wenn diese Chain of Evidence nicht gegeben ist, dann kann natürlich auch zwischendurch jemand Daten raufgepackt haben, Daten manipuliert haben. Und da gibt es auch immer wieder Fälle, wo bestritten wird. Und wenn man halt nicht nachweisen kann, wie es gelaufen ist, nun ja. Und dann ist es auch so, dass die Standards für die Dienstleister höchst unterschiedlich sind in Bezug auf die Prüfung von deren, ich nenne es mal, Vertrauenswürdigkeit. In manchen Bundesländern reicht da so ein Führungszeugnis der Mitarbeiter. Ist halt höchst unterschiedlich. Also da wünschen wir uns halt einheitliche Standards. Jetzt schließen wir mal diesen Bereich ab und kommen zu einem, ja, zu einem Paragraphen, den sicherlich viele von euch noch nie gehört haben. Nämlich der 110 StPO, die sogenannte Online-Durchsuchung Light. Die ist aus unserer Sicht sehr underreported und deswegen wollen wir hier mal kurz darüber berichten.
Ja, genau, der 110 StPO, also Strafprozessordnung, das ist das Gesetz, das den Ablauf unseres Strafverfahrens regelt, befasst sich mit der Frage, was passiert denn eigentlich mit den Dokumenten, die zum Beispiel im Rahmen einer Hausdurchsuchung zunächst sichergestellt und dann beschlagnahmt worden sind. Irgendjemand muss die ja auch untersuchen, ob sie irgendeinen verfahrensrelevanten Inhalt haben. Und der Absatz 1 zum Beispiel regelt die Frage, wer die denn sich ansehen darf. Durchsicht von Papieren, das ist die alte Formulierung, das ist der Tatsache geschuldet, dass das Gesetz ursprünglich von 1877 stammt, ist aber anerkannt, dass unter Papieren auch alle sonstigen Datenträger zu sehen sind. Also auch zum Beispiel Festplatten werden als Unterfall von Papieren durchgesehen.
Kann man ja auch ausdrucken.
Könnte man ja auch ausdrucken. Genau. Genau. Ist auch nicht so selten vorgekommen. Also ich kenne in der Tat auch Verfahren, wo dann letztlich 700 Aktenordner ausgedruckter Festplatteninhalte angerollt kamen. Gut. Jedenfalls, also die Durchsicht dieser Papiere steht der Staatsanwaltschaft und auf deren Anordnung ihren Ermittlungspersonen, und das ist die Polizei, zu. Ja, das heißt also, Staatsanwaltschaft und Polizei untersuchen die Festplatte. Das läuft in der Praxis eben so, dass die 1:1 gezogene Kopie mit einem Write-Blocker dazwischen geschaltet an den Computer angeschlossen wird und dann wird einfach analysiert, je nachdem, was man eben konkret sucht. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Programme, die nach Hashes suchen von Kinderpornodateien. Da wird dann die Festplatte völlig automatisiert danach überprüft, ob bestimmte Treffer auf der Platte vorhanden sind, und dann schaut man sich die entsprechenden Dateien genauer an. Das hängt natürlich aber auch davon ab. Also diese Kinderporno-Scans laufen mittlerweile routinemäßig, soweit ich weiß, bei allen Festplatten ab, aber sonst sucht man gezielt nach dem, was zum Beispiel auch Gegenstand eigentlich der Durchsuchung war. Ja, vielleicht ganz interessant, die Auswertung der beschlagnahmten Festplatten ist also durchaus nicht beschränkt auf den Vorwurf, der dem Durchsuchungsbeschluss zugrunde lag. Ja, also um mal zurückzukommen zu unserem Beispiel von eben, wo es ja um 39,95 Euro runtergeladener Software ging, quasi als Türöffner zur Wohnung des Beschuldigten. Wenn auf dieser Festplatte irgendwelche anderen strafrechtlich relevanten Inhalte zu finden waren, dann dürfen die verwandt werden. Das nennt man die sogenannten Zufallsfunde. Ja, wenn also bei Gelegenheit einer Hausdurchsuchung irgendwelche anderen Anzeichen für Straftaten gewonnen werden, dann können und müssen die auch wiederum zum Anknüpfungspunkt für ein Ermittlungsverfahren gemacht werden. Sie müssen, ja, das nennt sich das Legalitätsprinzip. Pflichtprinzip. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft sind verpflichtet, wegen jeder Straftat einzuschreiten, von der sie Kenntnis erlangen.
Und übrigens ist das im Grunde jeder Bürger, nicht nur die Staatsanwälte. Also wenn euch hier Fälle von Urheberrechtsverletzungen auffallen, ist das nicht... Entschuldigung. Wir kommen mal zum Thema zurück, Verzeihung. Okay.
Ja, also Durchsicht von Papieren, Durchsicht von Festplatten, das ist Absatz 1. Absatz 3 regelt die Online-Durchsuchung light, wie sie mal ein Kollege von mir formuliert hat, Stefan Schlegel, finde ich sehr treffend, denn die Online-Durchsuchung light bedeutet, wenn man bei einer Hausdurchsuchung feststellt, dass von den dort befindlichen Speichermedien, wie es so schön im Gesetz heißt, aus andere Speichermedien erreichbar sind. Irgendwelche Netshares zum Beispiel oder auch irgendwelche E-Mail-Server, irgendwelche Festplatten im Netz, irgendwelche anderen Datenspeicher, dann dürfen die aus der Hausdurchsuchung heraus quasi auch abgefragt werden. Das heißt, die Hausdurchsuchung ist nicht beschränkt auf die Räumlichkeiten, für die der Durchsuchungsbeschluss gilt, sondern über 110 Absatz 3 dürfen alle remote erreichbaren Datenträger ebenfalls gescannt werden. Ja, sofern die Zugangsdaten dafür hinterlegt sind. Ja, deswegen Online-Durchsuchung light, weil zwar kein heimlicher Trojaner eingebaut wird, aber immerhin die zugänglichen Datenträger überprüft werden dürfen. Ja, genau, da kann man sich natürlich vorstellen, dass da eine ganze Reihe von ausgesprochen interessanten Daten dem Zugriff der ermittelnden Beamten ausgesetzt sind. Die Kreditkartenabrechnung mag spannend und mitunter auch ganz peinlich sein. Jedenfalls aber bei der YouPorn-Sammlung geht es dann natürlich richtig zur Sache. Ja, wenn man da also schaut, was da sich alles so findet auf den im gespeicherten Account, dann kann es eben doch sehr unangenehm werden, sodass also, denke ich, die Bedeutung dieser Regelung deutlich wird. Auf der anderen Seite, wenn man die in der Wohnung abgelegt hätte, diese Dateien, zum Beispiel auf einer externen Festplatte, dann wäre der Zugriff darauf selbstverständlich auch möglich gewesen. Also es ist also nichts kategorial Neues, ja, keine große Sensation, aber man sollte es einfach wissen, dass allein das entfernte Ablegen von Daten sie durchaus nicht dem Zugriff der ermittelnden Beamten entzieht.
Also klassischerweise natürlich damit erstmal irgendwie Webmail, Inboxen gemeint und dergleichen. Oder natürlich Webspace, den man irgendwo anders hat, so ist es eigentlich gemeint, aber was wir damit betonen wollen, ist natürlich, dass diese Regelung des 110 StPO auch kernbereichsrelevant ist, denn hier kommen wir langsam zu dem Punkt, wo wir jetzt sozusagen hinwollen, nämlich wir wollen über diesen sogenannten Kernbereich reden.
Ja.
Das ist so ein Schlagwort, was jetzt auch häufig gefallen ist, und wir wollen eigentlich mal definieren, was ist das und warum sehen wir den Zusammenhang zwischen eine Online-Durchsuchung, wo viel über den Kernbereich Schutz gestritten wurde und wo jetzt auch viel in dem neuen Urteil steht, und einer Beschlagnahme und Auswertung der Festplatte oder der sogenannten Online-Durchsuchung light. Und wir haben mal dieses schöne Zitat, was Ulf jetzt rezitieren wird, mitgebracht.
Ja, es ist ein Zitat aus der Entscheidung zum großen Lauschangriff aus dem Jahre 2004. Und da haben sich die Richter des ersten Senats mal daran gemacht, zu definieren, was denn eigentlich aus verfassungsrechtlicher Sicht quasi der Bereich der Intimsphäre ist, in den der Staat auf keinen Fall eindringen soll. Nicht zur Entfaltung der Persönlichkeit im Kernbereich privater Lebensgestaltung gehört die Möglichkeit, innere Vorgänge wie Empfindungen und Gefühle sowie Überlegungen, Ansichten und Erlebnisse höchstpersönlicher Art zum Ausdruck zu bringen, und zwar ohne Angst, dass staatliche Stellen dies überwachen. Vom Schutz umfasst sind auch Gefühlsäußerungen, Äußerungen des unbewussten Erlebens sowie Ausdrucksformen der Sexualität.
Ja, es ist wie halt Richter so den Intimbereich formulieren. Wir müssen uns klar machen, dass es hier damals darum ging, um die sogenannte Wanze in der Wohnung und nicht um die Computerwanze. Aber natürlich kann man diesen Kernbereich Schutz übertragen, und genau das ist natürlich auch passiert mit dem neuen Urteil, was wir seit diesem Jahr haben, mit dem neuen Grundrecht. Wir wollten eigentlich mit der Definition auch nochmal klar machen, was eigentlich gemeint ist. Auch wenn das vielleicht etwas, von der Sprache her etwas seltsam umschrieben ist. Aber jedem ist klar, was damit gemeint ist. Weswegen natürlich die damals beim großen Lauschangriff die Computerwanze eben klassischerweise nicht im Schlafzimmer installiert werden dürfte, weil eben anzunehmen ist, dass dort Ausdrucksformen der Sexualität oder Äußerungen des unbewussten Erlebens vorkommen können. Und wir wollen aber auch gleichzeitig mal darstellen, wie wird denn eigentlich gecheckt, wie das mit diesem Kernbereichsschutz ist, und wie kann man vielleicht vorher sich überlegen, darf ich hier noch abschnorcheln, egal ob es eine Computerwanze oder eine tatsächliche Wanze ist oder nicht?
Ja, man muss schon sehen, da hat sich das Bundesverfassungsgericht sehr große Mühe gegeben, einen möglichst weitgehenden Schutz zu beschreiben vor staatlichem Eindringen in diesen Kernbereich. Und zwar hat man sich insbesondere Mühe gegeben, schon die Erhebung von Daten zu verhindern, die in den Kernbereich fallen. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage, ob man die Daten hinterher auch verwenden darf, sondern sie sollten möglichst schon gar nicht erhoben werden. Es sollte also insbesondere jetzt mal bezogen auf den großen Lauschangriff, es sollte schon gar nicht erst abgehört werden dürfen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die abgehörten Daten später zum Kernbereich gehören. Das war das, was Konstanze gerade mit dem Schlafzimmer andeutete. Ja, es muss also dann, wenn es zum Beispiel um eine Wohnung geht, muss genau überlegt werden, in welchen Räumen und auch zu welchen Tageszeiten besteht ein hohes Risiko, dass die Daten möglicherweise kernbereichsrelevant sein könnten, und dann darf gar nicht erst abgehört werden. Außerdem hat man damals dem auch diskutierten Konzept vom sogenannten Richterband noch eine Absage erteilt. Ja, also es gab von Seiten der Ermittlungsbehörden den Versuch zu sagen, naja, wir schneiden einfach erstmal mit 24 Stunden und dann hört man sich das hinterher an, diesen Mitschnitt, und wählt dann die Partien aus, die verwendet werden dürfen, und andere werden eben unmittelbar wieder gelöscht, und das sollte möglicherweise ein Richter machen. Deswegen Stichwort Richterband.
Also das alles würde natürlich auch für die Küche gelten, wenn die Ermittler feststellen, dass die Gewohnheiten eben anders sind. Also das ist jetzt nicht...
Ja, in der Tat, nicht? Also vielleicht müsste man die Prognose dann auf die konkrete Wohnung beziehen, aber das setzt ja voraus, dass man erst mal mitbekommen hat, dass in der Küche möglicherweise nicht nur gekocht wird, nicht? Das ist, heikel, ja?
Und könnte das man doch von außen, also du hattest doch die Idee mit dem Nachbarbalkon, das könnte man
das
doch...
Mit dem, genau. Vielleicht müsste man da so im Umfeld der Wohnung Erkundigungen einziehen. Gut, jedenfalls Erhebungsverbot, das war der Gedanke, und das ist ja ein ausgesprochen liberaler Ansatz auch gewesen. Prognose, ja, wann droht gleichsam die Erhebung von kernbereichsrelevanten Daten, und die sollte gleich unterbleiben. Außerdem kein Richterband, nicht erstmal mitschneiden, sondern von vornherein nur das mitschneiden, live mithören, was nicht kernbereichsrelevant ist. Ja, und das muss man sagen, dieses Konzept ist dann in der Entscheidung zur Online-Durchsuchung etwas zurückgenommen worden. Und zwar nicht in der Theorie besteht das Erhebungsverbot weiterhin, aber doch jedenfalls in der Praxis. Und dort haben wir das Stichwort von der sogenannten normativen Kraft des Faktischen. Eins weiter noch machen wir gleich.
Ja, wir müssen das doch kurz erwähnen, bevor wir zu dem... Ah, okay.
Mit der normativen Kraft des Faktischen. Was ich damit sagen will, ist, Man hat sich ja sachkundig gemacht beim Bundesverfassungsgericht vor der Entscheidung zur Online-Durchsuchung. Eine ganze Reihe von Sachverständigen, unter anderem auch vom Club, waren dort in der mündlichen Verhandlung, und die waren sich alle einig, dass es keine Möglichkeit gibt, aus der Ferne, zum Beispiel mit einem Stichwortscanner, zu überprüfen, welche Daten auf einer bestimmten Festplatte kernbereichsrelevant sind oder nicht. Ja, das spukte da immer so das Stichwort Tagebuch.doc, ja, durch die Diskussion. Ja, ist, glaube ich, allen unmittelbar klar. Eine Datei, die Tagebuch.doc heißt, in der kann alles Mögliche sein. Möglicherweise tatsächlich das Tagebuch. Vielleicht ist das dann auch kernbereichsrelevant. Möglicherweise ist aber genau darin die Bombenbauanleitung, weil der Taliban ja auch nicht doof ist.
Also es ist natürlich... Genau. Es ist hier natürlich jedem klar, für die Richter und für die 5 technischen Sachverständigen war das durchaus eine Hürde, das so deutlich klar zu machen und das auch in die Köpfe der entscheidenden Politiker zu kriegen. Also uns ist klar, dass man eine Festplatte nicht semantisch, sondern nur syntaktisch durchsuchen kann. Aber das ist doch schon ein interessanter Schritt, weswegen wir diese normative Kraft des Faktischen erwähnen. Denn die Richter haben da auch einen hohen technischen Sachverstand bewiesen. Wir haben ja nun letztes Jahr schon über den Bundestrojaner gesprochen. Das ist hier im Raum jedem klar, ist okay. Aber da draußen in der Welt, na, ihr wisst ja, da sieht's anders aus. Insofern ist das schon eine bemerkenswerte Tatsache.
Ja, jedenfalls haben sich die Richter letztlich da eben beraten lassen und sind auch zu der Erkenntnis gelangt, dass man eine Festplatte eben nicht aus der Ferne danach untersuchen kann, ob bestimmte Daten kernbereichsrelevant sind oder nicht. Mit anderen Worten, wenn man eine Online-Durchsuchung überhaupt zulässt, dann nimmt man billigend in Kauf, dass letztlich man dieses strenge Erhebungsverbot so nicht wird umsetzen können. Also die Entscheidung zur Online-Durchsuchung formuliert das zwar nochmal ganz deutlich. Ja, soweit wie informationstechnisch und ermittlungstechnisch möglich, muss auch weiterhin diese Erhebung von kernbereichsrelevanten Daten unterbleiben. Aber, so sagt das Gericht, in vielen Fällen wird sich die Kernbereichsrelevanz der erhobenen Daten vor oder bei der Datenerhebung gerade nicht klären lassen. Ja, deswegen muss es dann auf einer zweiten Stufe, ein Verwendungsverbot geben. Das heißt, die einmal erhobenen Daten, zum Beispiel von der Festplatte remote abgezogene Daten, müssen durchgesehen werden auf kernbereichsrelevante Inhalte. Und da ist ein geeignetes Verfahren dafür vorzusehen, das auch den Belangen des Betroffenen hinreichend Rechnung trägt. Das heißt also auf Deutsch, wenn die Durchsicht ergibt, dass kernbereichsrelevante Daten erhoben wurden, Stichwort eben eine Datei, in der tatsächlich ein Tagebuch enthalten ist zum Beispiel, so sind diese unverzüglich zu löschen, Weitergabe und Verwendung sind auszuschließen. Das heißt, da haben wir ein zweistufiges Sicherheitskonzept, möglichst Erhebungsverbot, soweit das aber nicht möglich ist aus informationstechnischer Sicht, dann eben ein Verwendungsverbot mit Durchsicht. Und dieser zweite Schritt der Durchsicht hat jetzt ja auch gerade zu einigen Diskussionen geführt im Kontext des Entwurfs zum BKA-Gesetz. Es war ja vorgesehen, dass das BKA sich selber kontrolliert bei der Durchsicht der Daten. Und jetzt heißt es so schön in der letztlich beschlossenen Version des Vermittlungsausschusses, unter der Sachleitung des Gerichts, das die Online-Durchsuchung angeordnet hat, sind diese Daten durchzusehen. Was das in der Praxis heißen würde, das bleibt abzuwarten.
Das ist das Amtsgericht Wiesbaden.
Ja, und was aber auch vor allem Sachleitung bedeutet. Also das heißt durchaus nicht, dass der Richter selber schauen muss. Er hat die Leitung des Ganzen, wie auch immer er diese Leitung umsetzen wird. Gut, das also zu dem Kernbereichsschutz. Konstanze hat eben gerade noch eine schöne Folie gehabt, die wollen wir jetzt an der Stelle doch noch einspielen.
Wir wollen es deshalb erwähnen, weil wir jetzt hier immer sehr viel über Polizei und Staatsanwaltschaft geredet haben, aber wir haben hier noch ein Beschluss vom Sächsischen Verfassungsgerichtshof, der auch sozusagen nochmal erneuert wurde, kann man sagen, durch das Online-Durchsuchungsurteil, denn das bezog sich ja, wie die meisten von euch vielleicht wissen, nicht auf ein Polizeigesetz, sondern auf das nordrhein-westfälische Verfassungsschutzgesetz. Und die Anforderungen zum Schutz des Kernbereichs gelten natürlich auch für die Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörden. Und man darf vielleicht auch sagen, dass der militärische Abschirmdienst und natürlich auch das Zollkriminalamt oder der Bundesnachrichtendienst im Prinzip auch diesem Kernbereichsschutz unterliegt. Allerdings wird die Prüfbarkeit doch immer schwieriger. Wenn man mal die Gelegenheit hat, mit einem Praktiker in der Regel von der Polizei, andere sind mir jedenfalls nie bekannt geworden, zu sprechen, so wird man sehr schnell erfahren, dass auch dieser Kernbereichsschutz und auch die Kernbereichsprognose praktisch nicht immer durchgeführt wird. Es ist oft so, dass wenn etwa ein Raum abgehört wird oder auch Telefone, das oft technisch schwer möglich ist, weil dann eben doch nicht jemand eine ganze Zeit zuhört. Und da erzählen einem die Polizeipraktiker oft Sachen, die man dann lieber nicht wissen will. Ist leider auch so, dass in gerade größeren Verfahren, wo einfach sehr viele Handys oder mehrere Wohnungen gleichzeitig abgehört werden, das oft nicht möglich ist. Nur ist es ja ohnehin so, dass die Sicherheitsbehörden sehr stark jammern über das Urteil zum großen Lauschangriff, weil sie ja immer wieder sagen, naja, damit ist er eigentlich faktisch als Ermittlungsinstrument uninteressant geworden. Aus meiner Sicht kann ich da immer nur sagen, ja, sehr schön, denn genau das ist ja eigentlich auch das Ziel, dass nämlich sehr, sehr selten dieser doch harte Eingriff in die privaten Räume zugelassen wird. Aber kommen wir weg von den Verfassungsschutzbehörden, wir wollten es nur erwähnen, denn wir haben jetzt hier mal nochmal tatsächlich aus dem Urteil zitiert, wo tatsächlich auch Festplattenbeschlagnahme angesprochen wird. Eine staatliche Datenerhebung aus komplexen informationstechnischen Systemen, also nicht nur Computern, sondern durchaus auch Mobiltelefone und dergleichen, weist ein beträchtliches Potenzial für die Ausforschung der Persönlichkeit des Betroffenen auf. Dies gilt bereits für einmalige und punktuelle Zugriffe, wie beispielsweise die Beschlagnahme oder Kopie von Speichermedien solcher Systeme. Also wir haben durchaus an mehreren Stellen, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die deutlichste, in der schriftlichen Urteilsbegründung den Hinweis darauf erhalten, dass es hier nicht nur um die Online-Durchsuchung geht, sondern auch die Praxis der Festplattenbeschlagnahme und vor allen Dingen die Auswertung, aber auch durchaus die Beschlagnahme an sich hinterfragbar ist, dass wir da vielleicht auch ein Umdenken haben sollten.
Ja, ich wollte das nochmal ganz kurz vertiefen. In der Tat, diese Randnummer 230, die wir da auf die Folie projizieren, die fasst sehr schön nochmal so die Kernaussagen zusammen, finde ich, aus dem Urteil. Ich wollte noch drei Punkte aber kurz herausgreifen, nämlich zum einen, wo kommt gleichsam dieses neue Grundrecht jetzt eigentlich her? Warum hat das Gericht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht dieses neue Grundrecht abgeleitet? Dazu schreibt es nämlich, es ist immer dann betroffen, wenn das Gesetz, um das es da geht, Systeme erfasst, die allein oder in ihren technischen Vernetzungen, ja, Stichwort Cloud Computing zum Beispiel, personenbezogene Daten des Betroffenen in einem Umfang und in einer Vielfalt enthalten können, dass ein Zugriff es ermöglicht, Ein Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestaltung einer Person zu gewinnen oder gar ein aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit zu erhalten. Das ist gleichsam der Sinn und Zweck des neuen Grundrechts.
Wäre das bei dir schon bei deinem Handy so?
Würde ich schon so sehen, ja.
Ah, okay. Kann ich es mal borgen? Also das heißt, man muss sich natürlich auch überlegen, also für all die Mobilgeräte, die wir mit uns rumtragen, sofern das also ein aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit abgibt, wäre das mit umfasst.
Ja, also das ist gleichsam das Stichwort, ein Umfang und eine Vielfalt von Daten, die wiederum so ein Persönlichkeitsbild ermöglichen, Stichwort der gläserne Nutzer. Ja, das ist so die Vorstellung, die dahinter stand, da ist es schon, das Handy übrigens. Der gläserne Nutzer. In der Tat, ich gebe es ja zu, auch die technischen Vernetzungen sind nicht völlig irrelevant. Ja, also mein Handy lässt zum Beispiel auch Zugriff zu auf meine Mailbox und so weiter.
Ach, das war doch einer der Hacker hier, das ist doch vollkommen klar.
Das war Mutti. Gut. Voraussetzungen für die Anwendung des neuen Grundrechts, die Gefahr des gläsernen Nutzers, und es hat aber zwei Dinge, die verhindert werden sollen, ja, oder die geschützt werden sollen. Nämlich zum einen das Interesse des Nutzers daran, dass die von seinem informationstechnischen System erzeugten, verarbeiteten und gespeicherten Daten vertraulich bleiben. Das ist die eine Schutzrichtung. Und das andere ist die Integrität des geschützten informationstechnischen Systems. Die wird nämlich angetastet, wenn auf das System so zugegriffen wird, dass dessen Leistungen, Funktionen und Speicherinhalte, so heißt es so schön, durch Dritte genutzt werden können. Ja? Vertraulichkeitsschutz und Integritätsschutz, das sind die beiden Schutzrichtungen des neuen Grundrechts.
Genau, und wenn man jetzt versucht zu resümieren, welche Bedeutung eigentlich dieses Urteil für die Festplatten hat, so muss man neben dem Fakt, dass es natürlich erstmal einen ganz grundlegenden Unterschied gibt, weil die Heimlichkeit der Maßnahmen natürlich bei der Beschlagnahme fehlt, so doch auf jeden Fall festzustellen ist, dass man dieses Schutzkonzept, was dort quasi erfunden wurde, in jedem Falle auch zwingend für Massenspeicher wie Festplatten anwenden muss. Man kann es sich ja auch in Gänze mal durchlesen. Ich denke, das ist vollkommen klar formuliert. Dass diese bei den beschlagnahmenden Behörden ankommt, ist natürlich auch eine Aufgabe der Jurisprudenz. Denn ich denke natürlich, dass jetzt erst beginnt, dass die Juristen ihre Papers darüber schreiben, was eigentlich tatsächlich in diesem Urteil drinsteht und versuchen, das zu bewerten. Und aus unserer Sicht, und wir haben ja ziemlich lange und eingehend darüber debattiert, ist ganz klar, diesem Urteil zu entnehmen. Das heißt, die Tatsache, dass bei jeder simplen Hausdurchsuchung, die massenhaft stattfindet, auch gleich mal die Rechner beschlagnahmt werden, was ja auch oft noch ganz unangenehme Folgen hat, wenn man berufliche Daten auf dem Rechner hat oder selbstständig ist und vom Rechnerbesitz die Existenz abhängt und all dieses, kommt dazu, dass man nicht einfach für jede lumpige 3995 Software, die man angeblich geklaut haben soll, alle Festplatten beschlagnahmen kann und alle Rechner. Ich denke, dass diese Praxis geändert werden muss, denn hier ist ganz klar, dass der Kernbereichsschutz in sehr vielen Fällen betroffen sein muss.
Ja, der Kernbereichsschutz ist in der Tat ein ganz zentrales Merkmal. Das andere ist eben dieses neue Grundrecht, was wir gerade geschildert haben, Vertraulichkeit und Integrität. Das ist eben zweierlei. Ja, der Kernbereichsschutz ist das eine, der setzt voraus, dass die Daten grundsätzlich überhaupt untersucht werden dürfen. Dann aber aus diesen grundsätzlich untersuchbaren Daten ausgeklammert wird eben der Kernbereich. Das zweite ist die Integrität und die Vertraulichkeit, gerade eben, wenn so viele Daten auf einmal erhoben werden, dass ein gläserner Nutzer droht. Und man darf natürlich jetzt die Durchsuchung einer Wohnung und die Beschlagnahme einer Festplatte nicht ohne weiteres gleichsetzen mit einer Online-Durchsuchung mit irgendeiner Backdoor. Denn zum einen ist bei der richtigen Online-Durchsuchung die Heimlichkeit ein wichtiger Punkt. Das heißt also, der Betroffene erfährt ja zunächst mal, jedenfalls stellt sich das BKA das so vor, nicht, dass auf seinen Rechner gerade zugegriffen wird. Hier im Saale werden es vielleicht einige mitbekommen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das eben nicht für jeden gilt.
Du glaubst, hier hat jemand einen Rechner, wo ein Bundestrojaner drauf kann?
Ich will es nicht hoffen, nein.
Ich will es auch nicht hoffen. Bei der Gelegenheit können wir vielleicht nochmal erwähnen, dass wir da immer noch gerne den Bundestrojaner im braunen Umschlag entgegennehmen zur Analyse, falls jemand einen hat.
Ja, also wie gesagt, die Heimlichkeit, der ist in der Tat ein großer Unterschied. Das sollte man berücksichtigen. Man darf also jetzt nicht eins zu eins gleichsetzen, Online-Durchsuchung und Durchsuchung einer Festplatte. Heimlichkeit auf der einen Seite macht den Eingriff härter und führt dazu, dass der ein nicht heimlicher Eingriff leichter möglich ist, rechtsstaatlich. Zweiter Unterschied ist zum Beispiel die Dauer der Untersuchung. Ja, bei der klassischen Durchsuchung ist die Festplatte dann eben weg, während sie bei der Online-Durchsuchung ja auch das Nutzungsverhalten über eine längere Zeit überwacht werden kann. Auch das sind Dinge, die den Eingriff vertiefen. Trotzdem, denke ich, wird man sich Gedanken machen müssen, inwieweit die Maßstäbe aus der Online-Durchsuchungsentscheidung vielleicht mit gewissen Abstrichen Anwendung finden müssen auf die klassische Untersuchung von Festplatten. Ich möchte die einfach nur noch ganz kurz nennen. Die Gefahrenschwelle, die bei der Online-Durchsuchung nötig ist, um überhaupt eine solche durchführen zu dürfen, ist eine konkrete Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut. Das sind also nur ganz bestimmte Rechtsgüter, Leib, Leben, Freiheit der Person, Grundlagen der Existenz der Menschen. Also wirklich existenzielle Fragen. Ist ganz offensichtlich zugeschnitten eben auf die Boeing 747, die aufs Atomkraftwerk zufliegt, dann könnte die Online-Durchsuchung durchgeführt werden. Gut.
Wie auf dem Flugzeugrechner oder wie hast du jetzt gedacht?
Ja, der Flugzeugrechner, genau. Man programmiert ja mal kurz den Flieger um und mit dem Joystick und so. Wie auch immer.
Ja, auch bestimmt Gefahr im Verzug.
Das ist das Schöne bei Fly-by-Wire. Das geht dann eben auch wireless.
Das ist doch wieder abgeschafft worden. Na, anyway.
Ist ja anyway. Jedenfalls, also darauf ist es ganz offensichtlich zugeschnitten. Ich polemisiere ein wenig. Ja, eben dramatische Terrorakte. Natürlich wird man das, wie ich sagte, schon nicht eins zu eins übertragen können auf die Durchsuchung von Festplatten. Aber jedenfalls wird nicht reichen, aus meiner Sicht jedenfalls, das, was nach der Gesetzeslage zurzeit ausreichend ist, nämlich jede beliebige Straftat und reiner Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Man wird also im Rahmen der Verhältnismäßigkeit wenigstens solche Maßstäbe anlegen, die in irgendeinem sinnvollen Verhältnis stehen zu der besonderen Schwere des Eingriffs. Ja, also die Entscheidungen, die es dazu bislang gibt vom Bundesverfassungsgericht, die berücksichtigen eigentlich nur die informationelle Selbstbestimmung. Die sind nämlich alle ergangen, bevor in der Online-Durchsuchungsentscheidung das neue Grundrecht abgeleitet wurde aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Aber die informationelle Selbstbestimmung, das sagt das Gericht ganz deutlich, reicht eben gerade nicht aus, um diese Gefahr des gläsernen Nutzers zu erfassen. Ja, die gilt zwar auch für alle Daten, aber diese umfassende Ausforschung wird eben nicht hinreichend abgebildet. Deswegen das neue Grundrecht. Da wird man sich noch ganz konkrete Gedanken machen dürfen, wegen welcher schweren Straftaten überhaupt nur eine Durchsicht einer Festplatte in Zukunft möglich sein kann. Und außerdem muss man sich die Frage stellen, wer das denn eigentlich tun darf. Und damit kommen wir dann auch gleich zu unserer Forderung, die wir jetzt ans Ende unseres heutigen Vortrags stellen wollen. Zum einen eben die Gefahrenschwelle, beziehungsweise also eine hinreichend schwere Straftat. Zum anderen aber auch, sollte man vielleicht mal zurückkommen zu den Wurzeln unserer Strafprozessordnung. Ich hab gestaunt, als ich las, was in der Strafprozessordnung in der Version 1.0 von 1877 stand zum Thema Durchsuchung oder Durchsicht einer von Papieren natürlich wiederum. Da heißt es nämlich so schön in Absatz 1, eine Durchsicht der Papiere des von der Durchsuchung Betroffenen steht nur dem Richter zu.
Na, das steht nicht dem Dienstleister, dem outgesourcten Unternehmen oder sonst irgendwie, nur dem Richter. Das ist doch mal echt ein guter Grund, back to the roots zu fordern. Gleichzeitig muss man natürlich dann auch fordern, wir brauchen ein paar mehr Richter. Denn in 2 Minuten werden sie das nicht prüfen können.
Das bedeutet halt, weg von der Festplattendurchsuchung. Ja, damit verbinden wir die Forderung, dass wir wegkommen müssen von der Festplattendurchsuchung gleichsam als Standardmaßnahme. Wenn man die Wohnung durchkämmt, wird auch mit eins nochmal die Festplatte komplett untersucht, wenn sich das anbietet. Das jedenfalls ist aus meiner Sicht jedenfalls mit den Maßstäben nicht mehr vereinbar, die Karlsruhe in der Online-Durchsuchungsentscheidung aufgestellt hat. Wir können sie nicht eins zu eins übertragen, aber wir müssen daraus Lehren ziehen, wie man zu einem rechtsstaatlichen Umgang mit so großen Massenspeichern wie zum Beispiel mit Festplatten kommen kann.
Das heißt, die Bonanza wird erstmal jetzt losgehen, sodass sich die Heerscharen von Juristen, die sich um die Bürgerrechte kümmern, jetzt wieder fröhlich gegen die einzelnen Polizeigesetze und gegen andere Normen vorgehen müssen, um die Standards wieder zu Standards zu machen. Ich denke mal, da könnte man einen guten Heer mit beschäftigen.
Da kann man sicherlich einige Kollegen mit beschäftigen, aber das Interessante ist, dass man dazu zum Beispiel noch gar keine Gesetzesänderung bräuchte. Nicht? Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist anerkannt und der gilt eben zum Beispiel auch bei der Anwendung von 110 Strafprozessordnung. Man muss einfach nur dahin kommen, dass man seine Anwendung und seine Einhaltung auch fordert. Nicht? Also wenn man zum Beispiel Betroffener ist von einer solchen Festplattenbeschlagnahme, dann lohnt es sich eben ganz genau hinzusehen, was denn da eigentlich untersucht wird und unter welchen Voraussetzungen. Und also ich kann da auch jeden ermuntern, wenn es tatsächlich ein Fall ist, wo man sich die Frage stellen kann, wo also der Anlass und die Bedeutung der Daten in keinem Verhältnis stehen, dann zum Beispiel auch anwaltlichen Rat einzuholen und dagegen vorzugehen. Die Rechtsprechung ist da noch nicht so weit im strafprozessualen Bereich, wie die Online-Durchsuchungsentscheidung das eigentlich vorgibt. Und da muss man einfach dann als Betroffener versuchen, so ein Stückchen auch vielleicht mitzuarbeiten an der Fortentwicklung unseres Strafprozessrechts.
Es ist ein ganz konkretes Angebot, denn der Chaos Computer Club wird dort auch praktische Hilfe leisten. Das heißt, wenn jemand von euch mal betroffen ist, dann kann er sich gerne an uns wenden, denn ich denke, es wird Zeit, dass zwei, drei Leute das schlicht mal durchfechten, denn die Chancen stehen nicht schlecht. Also zumindest, wenn es nicht irgendwie um Menschenhandel oder um, was fällt uns noch für eine schlimme Strafe? Mord,
ja klar. Ja,
also bei tatsächlich, wenn man den nicht nur den Verdacht hat, sondern eigentlich sehr konkret wird, dass das nicht verhältnismäßig ist, dann würden wir doch gerne mal durchziehen und mal machen. Nun ist es so, wir haben zu guter Letzt sicherlich auch noch den einen oder anderen Tipp, nur sehr kurz, denn uns läuft auch die Zeit ein bisschen weg. Der gute Rat ist natürlich, ist eine Festplatte vollständig verschlüsselt, sind die Daten nur nach Eingabe des Entschlüsselungspasswortes lesbar, auch bei direktem Zugriff, Beschlagnahme oder Vorortanalyse. Das ist sicherlich hier jedem klar und ich hoffe, dass hier nicht viele sitzen, die sich irgendwie wegen ihrer Daten viel Sorgen machen, wenn ihr Rechner beschlagnahmt würde. Aber